Ich bin wirklich ein zufriedener Trainer, weil wenn es läuft so, ist einfach für mich und alles läuft. Ich kann machen meine Arbeit fantastisch und ich habe viele Freude zu trainieren, diese Mannschaft. Und ich sehe die Leistung, was ich kann sagen. Nur sie machen nur unglaublich.
Das sagt ein glücklicher und stolzer Fabio Celestini. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
Das ist 100% Fußball. Basilisk präsentiert den Penalty-Podcast. Präsentiert von der Emil Frey und dem neuen Suzuki Swift. Kompakt, wendig und mit sportlichem Design. Jetzt für Sie bei der Emil Frey.
Natürlich geht es in dieser Folge um den möglichen frühzeitigen Meistertitel vom FC Basel. Wir machen einen Ausblick ins Tessin, was auf den FCB zukommt und was die Fans in der Stadt können erwarten. Wir reden über eine fragwürdige Spieler vom Jahr-Auszeichnung, freuen uns über grossartige Statistiken und dir gehören dann auch Neuigkeiten zum geplanten FCB-Museum.
Ja, das FCB-Museum, das ist in unserem Wort ein Netzwerk, also ein Netzwerk von all denen, die sich rund um Geschichte und Kultur vom FC Basel engagieren.
Das sagt der Nils Wittmer, der eben seit Jahren dran ist, das FCB-Museum zu planen. Das Interview mit ihm gibt es dann im zweiten Teil von dieser Folge. Schön, sind ihr auch heute wieder mit dabei. Und ich freue mich nicht nur, dass ihr mit dabei sind, sondern auch mein geschätzter Podcast-Kollege, der Kevin Wanschi-Chattat. Kevin, bist du eigentlich ein mutiger Mensch?
Ich bin schon ein mutiger Mensch. Ich habe gerne Risiko, ja.
Ich habe es nur gedacht, du bist heute wieder mit einem weissen T-Shirt gekommen, das ich doch mutig finde. Weil vor einer Woche hast du es auch probiert, hast dann aber recht zum Kehrt müssen machen, weil dann im Zug deine Schokimilch verschüttet hast aufs Oberteil.
Ja.
Hast du gedacht, probierst du es noch einmal trotzdem?
Ich habe das Gefühl, ich lerne aus Fehlern oder ich probiere aus Fehlern zu lernen und du siehst mich. Kein Fleck drauf, hä?
Ja, oder einfach kein Schokolade trinken, vielleicht heute Morgen.
Nein, ich habe kein Schokolade getrunken und ich hoffe, dass ich das weisse Liebli auch bis heute oben, wenn ich wieder daheim bin, auch so weiss behalten kann.
Ja, das klingt doch gut. Jedenfalls gut gelohnt bei uns im Studio, das freut mich doch sicherlich auch. Ein bisschen anstecken lassen von gewissen FCB-Fans. Letzte Woche im Joggeli grosse Euphorie gesehen, grossartige Choreo. Und dann das Spiel, der FC Basel steht vor dem 21. Meistertitel. Wenn wir das schnell anschauen, Kevin, will, um das geht's ja, an diesem Wochenende, der FC Basel kann Meister werden, vorausgesetzt, er gewinnt am Samstag gegen Lugano auswärts und Servet am Sonntag gewinnt eben nicht daheim gegen IB. Denn in diesem Fall ist alles klar. Was meinst du, sollten sich die FCB-Fans den Sonntag oben frei halten?
Ja, also eben, mutig gehen wir jetzt auch in die Aussage, Sonntag oben frei halten. Das ist, glaube ich, ein Wunsch von ganz vielen, dass ja, eben die Ansage ist gemacht worden eigentlich zum Start von dieser Meisterrunde. Man hat von Anfang an können überzeugen, 5-1 Servet weggeputzt. Wenn man jetzt da noch die offene Rechnung mit dem FC Lugano kann begleichen und ja, Servet, IB, die spielen auch gegeneinander und einfach weniger Punkte machen. Du rechnest uns das sicher noch vor, dann können wir feiern auf den Barfi.
Der FCB muss aber gewinnen, das ist die Voraussetzung, weil, wenn es einen Unentschieden gibt, und da sind wir jetzt gerade beim Rechnen, dann kann rechnerisch noch nie alles klar sein, auch wenn es ganz komisch tönt. Aber vorausgesetzt, der FCB macht den Unentschieden, und da gibt es zum Beispiel bei Servet auch einen Unentschieden, der bleibt es bei diesen 9 Punkten, sprich, man könnte den FCB noch einholen und das mag natürlich total unrealistisch tönen, wenn man schaut, der FCB hat ein Golfverhältnis von plus 64 und Servet plus 5, also ist eigentlich unmöglich, dass der FCB noch eingeholt wird, aber eben, rechnerisch wäre es halt dann doch noch irgendwie möglich.
Ja, und ich habe auch noch ein paar Stimmen aus dem FCB-Kreis gehört, die wirklich gesagt haben, wir gehen erst feiern, wenn es rein rechnerisch überhaupt nicht möglich ist, dass uns der Titel halt einfach eben nicht gelingt.
Aber das hat der FCB auch schon mitteilt. Was klar ist, die Meistervierte steigt, wenn sie kommt, offenbar für nicht irgendjemand anders. Es ist halt wegen dem Eurovision Song Contest, wo die ganzen Veranstaltungen an diesem Wochenende losgehen, halt viel in der Stadt los und dann ist kurz noch irgendwie plötzlich aufgeploppt, ja vielleicht noch auf dem Marktplatz Meister 4, aber nein, der FCB, die Organisatoren vom ESC mit den Behörden, hat man sich zusammengesetzt und geschaut, okay, das schaffen wir, der ESC kommt dem FCB entgegen, die Veranstaltungen gehen aneinander vorbei, also macht es der FCB definitiv klar, dann geht man, oder besser gesagt, gewinnt der FCB am Samstag, dann geht man zusammen, neu mehr am Sonntag den Match schauen und sollte es tatsächlich zu einer Meister 4 kommen, dann geht man zusammen zum Barfi auf Papa Joe's und kann sich dann aus Fansicht endlich wieder feiern lassen.
Und Papa Joe's hat ja alles dafür gemacht, dass das auch möglich ist. Sie haben ja dort, ich habe nur einmal kurz etwas gelesen gehabt, müssen Balkonterrasse erhöhen, aus behördlichen Gründen. Und damit dem auch wirklich nichts im Weg steht, hat man nicht nur um 10 cm, wie gefordert war, eigentlich die Terrasse erhöht, sondern gerade um 12 cm.
Eben einfach wegen dieser Sicherheitsbestimmung ist es halt gesehen, oder? Dass wenn dort Leute kommen und es ist 1 Meter hoch, dass dann halt das Geländer entsprechend einfach muss genug hoch sein, nicht dass plötzlich irgendein Spieler noch oben runtergeht.
Und was ich auch noch wollte loben, ist halt auch das, wo du vorher angesprochen hast, oder? Dass man da einen Weg gefunden hat, dass man das eben kann ermöglichen kann, trotz der Grossveranstaltung, die stattfindet. Der FC Basel ist ja dieser Grossveranstaltung schlussendlich auch entgegengekommen. Es ist jetzt eigentlich der Startschuss in die verrückte Schlussphase von dieser Meisterschaft mit 3 Auswärtsspielen in 9 Tagen. Halt einfach eben darum, also einfach aus dem Grund, damit man auch das Joggeli brauchen kann für die ESC.
Und der FCB, der den Auftakt von der Auswärtsserie im Tessin macht und eigentlich würde ich sagen, ja, mit dieser Aussage, der FCB macht das an diesem Wochenende, fände ich schon insofern mutig, weil im Tessin zu gewinnen eigentlich nicht so einfach ist, weil Tessiner eine gute Mannschaft haben. Wenn wir ans erste Spiel von diesem Jahr denken, das war eine Fulminanz 2-2 gewesen, beste Werbung für einen Schweizer Fußball. Aber dann ist eben von Lugano je länger, je weniger gekommen. Und darum, wie man halt schon sieht, trifft du eine Mannschaft, die zwar letzte Woche gegen Luzern gewinnen konnte und jetzt auf den 4. Platz gekommen ist, aber eine Mannschaft, die eigentlich die grosse Enttäuschung von dieser Saison ist, auf eine Mannschaft wie der FCB, die einfach brutal im Flow ist.
Ja, das ist ja so. Und ich glaube jetzt halt gleich auch, oder? Der FC Lugano spielt noch um die europäischen Plätze. Die werden sicher auch dort wenigstens noch dabei sein. Wenn sie jetzt eben auch schon so quasi enttäuschend die zweite Hälfte von dieser Saison gespielt haben und werden auch da wiederum im FC Basel nichts schenken wollen. Aber ja, wenn Basel so auftritt wie am letzten Sonntag, dann hat manche Fan, glaube ich, eine Riesenfreude.
Gehen wir doch kurz auf das Spiel ein, die Erkenntnis aus dem Spiel gegen Servette, wo man ja gewusst hat, das kann ein wegweisendes Spiel sein. Wir haben letzte Woche davon geredet, von dem möglich vorentscheidenden Spiel. Und wenn du dann schaust, dass der FC Basel eigentlich innerhalb von 10 Minuten alles klar gemacht hat, ist ein Klassenunterschied gewesen.
Es ist, ich muss vorher wegnehmen, ich bin ja selber auch wieder mal ins Stadion gegangen und man hat wie wieder mal den Eindruck gehabt, und das habe ich auch gespürt gehabt von den anderen Fans, oder? Man ist in das Stadion gegangen, es ist eine mega Euphorie, mega Stimmung da gewesen und so das Gefühl von, heute gewinnen wir. Die Frage ist einfach nur, wie hoch. Und die Spieler sind irgendwie auch so auftreten, eben Servette, wenn wir nachher auch schnell auf die Goals kommen, darauf zu sprechen, oder? Ich meine, das erste Goal.
Furchtbar, wie sich dort Adams verhaltet.
Das ist einfach, die FCB-Spieler sind so parat gewesen, sind so bissig gewesen und haben die Servette-Spieler unter Druck gesetzt gehabt, dass der Adams ja eigentlich, man hat es auch auf Fernsehbildern gesehen gehabt, so viele Lösungen gehabt hat, aber irgendwie keine wahrgenommen hat.
Und dann flutscht dem Goalie den Ball auch noch irgendwie durch. Ich meine, der ist nicht so brutal platziert geschossen gewesen, aber es ist halt nass gewesen und gewisser Druck drauf gewesen vom Jerdan Shaqiri. Oder der Goal ist halt einfach überrascht gewesen und, ja, weil, den musst du eigentlich auch heben, du Schule mal. Aber lustig gesehen, ich bin am letzten Wochenende nicht rum gewesen, sondern einen Junggesellenabschied. Und dann sind wir gerade, wo der Match am Laufen war, auf Stuttgart Hauptbahnhof unterwegs gewesen, ein Meter bei, grossen FCB-Fans, Handy vorne. Und dann hat wirklich der ganze Stuttgarter Hauptbahnhof gewusst, der FCB hat ein Goal gemacht, weil er einfach mal mit dem Handy in der Hand 10 Meter vorne gesegelt ist und gejubelt hat. Und ja, Jerdan Shaqiri hochleben lassen hat, das ist auch eine spezielle Szene gewesen dort am Hauptbahnhof Stuttgart. Aber eben, die Euphorie, die da rum war, und der FCB hat es ja dann geschafft, gerade nachzulegen. Das ist ja das. Und vor allem, was mich da einfach auch wieder beeindruckt hat, wie die Goal passiert sind, wie sie rausgespielt worden sind, wenn ich an das 2-0 denke. Der Adams wieder mit einem Fehler, aber dann der Umschaltmoment und wie schnell das beim FCB geht oder auch beim 3-0, wie viel Dynamik da im Spiel drin ist und wie gut die Abläufe sind, die Pass von der Qualität her. Da merkt man, der Jerdan Shaqiri, ja, der macht ganz, ganz vieles aus, aber der reisst eben so viele Spieler mit, dass in den anderen auch in einem tollen Flow innen ist.
Ja, man hat wirklich den Eindruck gehabt, dass am Anfang sich alles auf Jerdan Shaqiri fokussiert hat, auch die Gegner. Und es ist extrem schwierig geworden dann nachher, dass der Jerdan Shaqiri auch sein Spiel hat können machen, auch zu seinen Räumen gekommen ist. Und jetzt, wo einfach das ganze Konstrukt läuft und man andere Lösungen findet, dann bekommt automatisch der Shaqiri auch wieder mehr Platz. Der Gegner kann sich nicht nur noch auf einen Spieler fokussieren und dann wird es extrem schwierig. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ein Schlüssel zu dieser aktuellen Situation geworden. Also so ein bisschen die Situation, dass halt einfach wirklich viel Goal geschossen werden, dass man viel Offensivaktionen hat, viel Raum hat und dass es halt einfach auch so läuft.
Und dann trifft der Albion Ayeti auch wieder einmal.
Für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein bisschen einen Eindruck haben wollen, wie der Stefan und ich uns hier einmal auf so einen Podcast vorbereiten, ist es so, dass wir zusammenkommen und einfach kurz unsere Notizen austauschen. Und ich habe mir beim letzten Mal aufgeschrieben, dass wenn der Albion Ayeti töpft, dass es dann auch ein Schützenfest gegen Servette. Und jemand hat mich belächelt und ich habe mich nicht getraut, die Aussage im Podcast zu machen.
Ja, ich hatte eigentlich nur ein Fragezeichen angeschrieben, Stirnrunzeln, ja. Aber schlussendlich, mutige Prognose und absolut richtig gesehen, wie es ist denn ein Schützenfest geworden. Sicherlich bedingt eben von Servette auch, wo sich unglücklich und schwach verhalten hat, dann gerade nach der Pause sich noch zusätzlich geschwächt hat mit einem Platzverweis. Aber gerade auch das vierte Goal dann, das ist für mich so eine Situation wieder gesehen, wo ich denke, da müsste man sich doch einfach anders können verhalten. Der Jerdan Shaqiri, man sieht ihn auf den Bildern, steht immer auf dem Feld, zeigt an, mehrere Sekunden lang, gib mir den Ball, und er kommt dann zu ihm, noch über eine weitere Station, und dann hat er den Raum zum unbedrängten Ball einfach hinter die Abwehr zu schippen, wie nur er das in der Schweiz hatte. Und der Traoré schließt dann natürlich gut ab, aber man hat ja sehr wieder Kraft mehr gefällt.
Also ich setze jetzt noch einen oben drauf. Es ist nicht nur die Abwehr gewesen. Es sind, glaube ich, 7-8 Spieler gewesen, wo dort in dieser Reihe gestanden sind. Und Jerdan Shaqiri kann einfach einen Chip machen auf den, also nicht einfach, halt einfach, weil es er ist, oder? Das ist schwierig, aber das Timing stimmt alles. Und der Traoré kommt dort von der linken Seite rein. Ich meine, Servette hat 3 Goal innerhalb von, glaube ich, 10-12 Minuten bekommen. Die haben den Match wahrscheinlich schon dort abgeschrieben gehabt.
Ja, und der Glaube irgendwie verloren gehabt. Und dann kommt am Schluss noch der Nicolas Vujo. Eine Standardsituation, auch das etwas, was der FCB in der letzten Woche auszeichnet. Mit aber dort sagen, der Kopfball richtig gut timed, richtig gut getroffen.
Ich bin auch gestern oben noch an einem Nachtessen gsi und da hat auch ein Freund gemeint gehabt, hey, ist eigentlich aufgefallen, die Kopfballtechnik von Nicolas Vujo ist wirklich hervorragend gsi und ja, er hat das super gemacht gehabt und eigentlich seine super Leistung, die er jetzt wirklich in den letzten Match gehabt hat, gegen seinen Jugendverein dann eigentlich krönt mit dem Goal.
Und er war mit dem Jonas Adjete in der Innenverteidigung gewesen. Und das war ja durchaus so eine offene Frage vor dem letzten Match, weil der Adrian Barisic wieder fit war nach seiner Verletzung. Er ist wieder zur Verfügung gestanden. Hat man sich schon können überlegen, lässt er weiterhin den Jonas Adjete laufen, der im Match vorher im Cup-Halbfinale gegen Lausanne den Bock drin hatte. zusammen mit Nicolas Vujo, oder setzt der Trainer wieder auf seinen Abwehrchef?
Ja, der Fabio Celestini, er hat ja irgendwie auch auf die Mannschaft immer gesetzt, die gewonnen hat. Es gibt ja auch so das bekannte Sprichwort «Never change a winning team». Irgendwie dem ist er treu geblieben und hat Jonas Adjetey dort nachher auch wieder das Vertrauen gegeben. Er hat ihn dann ja ausgewechselt gehabt, am Schluss, um Adrian Barisic noch ein paar Spielminuten zu geben. Und der Jonas Adjetey und der Fabio Celestini haben sich sehr innig umarmt, kann man schon sagen, oder? Also da ist wirklich Vertrauen um und Dankbarkeit. Und ja, ich finde eigentlich, es ist auch gut so gewesen, dass man halt einfach eine gewisse Konstante jetzt einfach hat.
Man hat ja vor ein paar Wochen noch gedacht, oh je, plötzlich fehlen die Stamm-Innenverteidigung. Jetzt wird es schwierig, aber eben die beiden haben sich festgespielt, wirklich mit sehr guten Leistungen. Ich glaube, Nicolas Vujo noch einmal einen oben drauf können setzen mit einer extremen Konstante in seinem Spiel und immer besser geworden. Aber kann man dann schon überlegen, meint Adrian Barisic ist eigentlich der Abwehrchef dort beim FCB, er war immer die Konstante gewesen, Wechsel jetzt nebendran gegeben. Wäre es irgendwie jetzt nicht komplett überraschend gekommen, wenn man auf Adrian Barisic gesetzt hätte, statt der Jonas Adjetey?
Überraschend wäre jetzt gewesen, wenn aufgrund von der aktuellen Situation, weil es im Vujo so läuft, wenn er jetzt plötzlich gefehlt hätte, oder? Weil er wirklich gut drauf ist. Jonas Adjetey, ja, dort ein bisschen Wackler, aber er ist eigentlich auch eine Konstante gewesen, hat auch viele Einsätze gehabt. Und ich glaube, am Ende vom Tag ist es eben einfach gut, wenn man die Konstanz hat, wenn das Team funktioniert, dass man das Innenverteidiger-Duo in dieser Situation jetzt einfach so lässt. Und, ja, halt nach Möglichkeit jetzt am Adrian Barisic wieder ein paar Spielminuten gibt, aber eben, frühestens am Samstag könnte ja die Meisterschaft eh schon quasi fix entschieden sein oder am Sonntag dann. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon ein bisschen die ein oder andere Rochade geben.
Und was man auch muss sagen, Adrian Barisic hat ja nicht nur ein oder zwei Spiele gefehlt voran, es sind insgesamt 6 Spiele gesehen, also ganzen Monat ohne Spielpraxis. Von dem her habe ich es dann schon nachvollziehen, dass der Trainer sagt, will eben es auch die anderen so gut machen, dass man weiterhin auf die setzt. Und dann gerade in dem wegweisenden Spiel, auch wenn der Adrian Barisic ein solider, guter Spieler ist, mit wenig Wackler im Spiel beim FCB, dass man dann trotzdem sagt, hey, wir vertrauen der Verlässlichkeit von diesen beiden. Eben auch ein Zeichen, wie du gesagt hast, von Vertrauen, wo der Trainer in die beiden Spieler hat. Was aber klar ist, wenn wir jetzt auch noch den Blick führen machen aufs nächste Spiel im Tessin, da gibt's eine Änderung im zentralen Mittelfeld. Der Leon Aftulau, unbestrittener Stammspieler, ein, der auch im Schatten von Jerdan Shaqiri eine sehr wichtige Rolle hat, er fehlt, weil er gesperrt ist. Sprich, die Frage dort, wer ihn ersetzt.
Ja, im Spiel gegen Servet ist der Baro reingekommen, hat der Medinho ersetzt gehabt, dort rund um die 65. Spielminute. Ich nehme jetzt einmal an, das ist ein taktischer Entscheid gewesen, um vielleicht den Medinho auch ein bisschen schonen, eben im Hinblick auf die vielen Spiele, die jetzt anstehen und quasi jetzt im Leon Aftulau dort noch auspowern, aber vor allem dann nachher halt auch zum Baro Spielpraxis geben, um wahrscheinlich dann noch den Leon Aftulau am Samstag zu ersetzen.
Weil er hat wirklich wenig Minuten gehabt zuletzt. Begann nachschauen. Im März, April hat der Romario Baro gerade mal 10 Minuten gespielt gehabt. Er hat sich ja dann im Verlauf dieser Saison können eigentlich festspielen, aber dann eben den Platz an Medinho verloren. Und wenn dann einer eingewechselt worden ist, ist es häufig der Léo Leroy gesehen. Er hätte ja auch können, ich sag jetzt einmal, immer wieder solide bis gute Leistungen machen. Das entscheidende Goal im Göpp-Halbfinale hat er gemacht. Aber jetzt dort die Möglichkeit mit einem Romario Baro, der vom Spielertyp her schon halt anders ist wie ein Leon Aftulau, aber was man glaubt, kann sagen, der auch viel unterwegs ist. Und das zeichnet ja Leon Aftulau auch aus.
Viel unterwegs, Dynamik hat, Ball kann gewinnen und dann doch halt relativ nöch oder wichtig ist als Bindeglied zur Verteidigung mit dem Mittelfeld dann nach vorne. Und das ist ja etwas, wo mir extrem auffallen ist, auch beim Leon Aftulau, auch wenn irgendwie die 80. Spielminute ist oder so, dass er einfach noch irgendwie, wenn ein Ball so im verlorenen Raum ist oder halt irgendwie noch ein Pass vom Gegner ist, die Antizipation und vor allem halt einfach auch der kurze Sprint, um den Ball holen und dann nachher die richtigen Spieler wieder in Szene setzen.
Darum wahrscheinlich, dass der Romario Barro vom Spielertyp her, was er hergibt von seinem Profil, könnte der Leon Aftulau im Zentrum ersetzen. Was uns dann zur Frage bringt vom Thauland Chaka. Zuletzt keine Rolle mehr gespielt, auch nicht mehr mit dabei gewesen im Aufgebot. Jetzt könnte es wieder einen Platz geben.
Jetzt könnte es wieder einen Platz geben. Eben, es müsste wirklich sehr viel schief laufen. Der FCB-Fan hat sicher Freude, wenn der Thauland Chaka wieder ins Aufgebot kommt. Man hat das auch können spüren nach dem Spiel gegen Servet, wo diese Runde auch schon gemacht worden ist von den Spielern und sie eigentlich wieder zurück in die Garderobe sind. Dann ist der Thauland Chaka auf dem Platz geblieben, mit seinem Sohn noch ein bisschen rumgeschuttet. Und die Fans haben dort dann nochmal Sprechgesänge gemacht für den Thauland Chaka. Und es war schön und ich denke, es würde auch viele freuen, wenn er dort jetzt sicher auch wieder zu ein paar Minuten kommt und entsprechend können verabschiedet werden.
Und was auch klar ist, je früher der Titel feststeht, dort ist natürlich auch je mehr die Möglichkeit, dass der Thauland Chaka zu weiteren Minuten kommt. Auch wenn es immer noch darum geht, natürlich, wir sind da nicht sentimental und es geht um den Fußball, aber natürlich wird man am Thauland Chaka einen guten Abschied geben. Und so sieht es ja wirklich auch dann aus, dass man ihm einen schönen Abschied kann geben. Mindestens mal mit einem Titel und dann am 1. Juni ja vielleicht sogar mit einem zweiten Titel. Kevin möchte noch einmal in dem Moment auf einen Spieler eigentlich eingehen, der in den letzten Wochen regelmäßig von uns gelobt worden ist, aber nach dieser letzten Leistung vom Xherdan Shaqiri halt noch einmal einfach niemand das doch festhalten, was der Mann zeigt in der letzten Woche. Er ist jetzt bei 15 Goal und 20 Vorlagen. Er hat in den letzten 4 Spielen immer getroffen. Hat insgesamt 5 Goal und 6 Vorlagen gemacht in den letzten 4 Spielen. Überspitzt gesagt, nicht von dieser Welt für den FCB gesehen.
Es geht ihm so gut, das merkt man. Er genießt so richtig auf dem Platz zu sein. Auch hier nochmal gegen Servet. Er war von Anfang an präsent gewesen, wo er zum Eckball gelaufen ist, hat die Interaktion zu den Fans gesucht gehabt, hat so quasi so ein bisschen wie ein Zeichen gemacht, hey, alles ruhig, wir hauen die jetzt vom Platz. Und das bringt er einfach über und lässt dann nachher auch die FCB-Fans wirklich noch euphorischer sein. Und ich glaube, er saugt einfach die Energie jetzt auf, genießt, dass er hier wirklich die wichtige Rolle kann übernehmen kann und er kann sie auch übernehmen und das ist hervorragend. Ja, ich gehe mit dir mit, nicht von dieser Welt.
Nicht nur mehr, was ja ihn auszeichnet ist, was er auf dem Platz kann mit seinem linken Fuß bewegen, sondern eben auch, dass er die Mitspieler besser machen kann. Mit seinen Führungsqualitäten, das hätte ich, wenn man den jungen Xherdan Shaqiri kennengelernt hat, wahrscheinlich auch nicht denkt, dass der mal in einem gestandenen Alter zurückkommt und dann hier so die Führungsrolle übernehmen kann, wie das früher, wenn man zurückdenkt an einen Streller, Frei Huckel, so eine Rolle hat können übernehmen, weil der Xherdan Shaqiri halt einfach ein anderer Spielertyp ist, wo man auch kennengelernt hat, wo man noch jung war.
Ja, und gerade der Marco Streller hat ja eine tolle Aussage gemacht. Du hast jetzt die drei erwähnt, Benny Huckel, Alex Frei, Marco Streller. Er zuletzt hat ja gesagt, sie haben sich eigentlich die wichtige Rolle von dieser Führungsverantwortung können teilen. Und beim Xherdan Shaqiri hat man eigentlich fast das Gefühl, dass er den ganzen Rucksack alleine trägt und den Karren so vorantreibt.
Und so ist dann halt auch mal nicht so schlimm, wenn er dann vielleicht einmal mehr die Hand verwirft oder dann halt einmal ein bisschen giftig ist. Aber eben, das macht es dann auch aus, er hat ein bisschen gewisse Spiele aus der Komfortzone geholt, weil er halt weiss, was es braucht, um wirklich erfolgreich zu sein. Und man sieht auch, so macht er die anderen besser. Und hat diese Woche noch einmal eine andere interessante Statistik gefunden, wenn es um Scorer-Punkte per 90 Minuten geht. Also Torbeteiligungen entsprechend wären in einem Spiel. Und ja, da liegt Xherdan Shaqiri vor einem gewissen Harry Kane bei Bayern München und ganz nach bei einem Mohamed Salah, also er ist hier europaweit auf dem 8. Platz. Das lässt sich halt schon einfach sehen.
Wenn man den Werdegang von Xherdan Shaqiri anschaut, Harry Kane, Bayern München, ist er auch gewesen. Mit dem Mo Salah hat er auch zusammen gespielt gehabt. Ist auch bei Liverpool gewesen. Also, es ist völlig berechtigt, wenn man den Xherdan Shaqiri eigentlich, ja, auf diesem Level tut, auch vergleichen. Und am Schluss bringt er sich selber in die Position mit den Torerfolg und mit den Assists, die er macht.
Dann bringen wir jetzt noch das Abo ein in unsere Diskussion. Es ist ja diese Woche noch eine Auszeichnung vergeben worden, und zwar die Spieler von der Super League hat der Spieler vom Jahr gehört, eine Auszeichnung von den Kollegen also. Und die Auszeichnung ist an Alvin Sanchez von Lausanne gegangen.
Und vor ein paar Wochen, wenn ich mich nicht täusche, habe ich im Podcast auch noch die Aussage gemacht, der Cherdan Shaqiri, er wird der beste Spieler der Liga. Jetzt anscheinend gesehen, dass die Kabine von der Liga nicht so. Ja, hat mich auch überrascht.
Wir müssen dazu sagen, fairerweise, dass das auch deklariert ist, das Voting, das ist Ende März passiert. Dann, wo sich der Alvin Sanchez verletzt hat, respektive wo der FCB Zweite war, stört, wo der Cherdan Shaqiri noch nicht gerade seine 14 Vorlagen in x Spiel gemacht hat. Aber trotzdem war ja auch schon Ende März so gewesen, dass der Cherdan Shaqiri der prägendste Spieler von dieser Liga war.
Definitiv. Und wiederum, eben, vielleicht weil das Voting dann nachher auch schon so früh fertig war, oder ist es auch überraschend jetzt gewesen, dass der Kevin Carlos eigentlich in die Top 11 geschafft hat?
Das ist das andere gewesen, was mich doch überrascht hat, wo ich gesehen habe, wer alles in die Top 11 kommt von der Mannschaft quasi vom Jahr, dass da von anderen Mannschaften gewisse gute Spieler gefehlt haben und im Sturm Kevin Carlos geschafft hat.
Ja, definitiv. Und wiederum bei den Frauen hat sie auch die Wahl noch gegeben. Und dort bin ich auch überrascht gewesen. Ich meine, die FCB-Frauen sind sehr unglücklich im Meisterschaftsrennen ausgeschieden. Dort noch Diskussionen gegeben um sein Goal, das angeblich geschossen worden ist, und das Handspiel. Aber von den Baslerinnen hat es keine in die Top 11 geschafft.
Eine, die ich finde, die durchaus auch müsste erwähnt werden, wenn wir darüber reden, von Spielern, die eine tolle Entwicklung gemacht haben, die vielleicht ein bisschen untergeht, weil er nicht immer so auffällig ist, das ist der Benny Traoré. Aber wenn man anschaut, hat auch wieder ein Goal gemacht am letzten Wochenende gegen Servette. Er hat 11 Goal in dieser Saison gemacht, Platz 4 in der Goalschützenliste. Und wenn wir bei den Vorlagen schauen, 7 Vorlagen, Platz 3 in dieser Statistik. Also wir müssen auch sagen, da könnte der FCB quasi am Schluss in dieser Tabelle die ersten beiden Plätze belegen.
Wir haben vor allem auch anfangs von dieser Rückrunde angeschaut, okay, Filippo Tele, Benny Traoré, wer von denen zwei sollte spielen? Der Fabio Celestini, würde ich jetzt behaupten, hätte nachher überrascht, dass dann plötzlich beide jeweils auf den Flügel aufgelaufen sind. Aber das funktioniert extrem gut. Und ja, dann ist es halt nachher schwierig. Du hast jetzt zwei Spieler, die extrem schnell sind, die eine gewisse Dynamik haben. Und natürlich mit Filippo Tele, mit seiner Wucht und mit seinem Körper, fällt dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf als Benny Traoré, wo wie du sagst, eine super Entwicklung gemacht hat, extrem wichtig ist mit seinen Läufen und vor allem mit seinem Rush nach vorne dann.
Die Spieler, die die FCB-Fans in den letzten Wochen begeistert haben, wo wir eben dazu können sagen, dass es jetzt so weit könnte sein, dass es wieder nach 8 Jahren den ersten Meistertitel gibt für den FC Basel an diesem Wochenende. Wir haben es eingangs gesagt, eben, es braucht einen Sieg am Samstag, und dann muss man hoffen, dass Servette nicht gewinnt. Und dann wäre alles klar. Und wenn es um einen Meistertitel geht, denke ich immer ein bisschen auch an die Ära zurück von Meister Tracks, die es gegeben hat, von Brandhard respektive Triple Nine. Und mit dann in den Sinn kommen, im einen Meistersong kommt auch schon der Cherdan Shaqiri vor, nämlich am ersten bei Freinacht. Und jetzt der Cherdan Shaqiri, der wieder zurück ist und dafür könnte sorgen, wo dieser Song rausgekommen ist, 2010, hat der FCB das Double geholt. Könnte sich über spitz gesagt den Kreis schliessen?
Könnte sich schliessen? Wer weiß? Alles steht offen.
Also ich denke mal, man hat ja dort dann am Schluss keine Meistertracks mehr gemacht. Das hat man auch so angekündigt, es sei der letzte gewesen nach dem 5, aber ich könnte mir schon noch vorstellen, dass bei diesen Herren jetzt auch so ein bisschen Nervosität rum ist, oder besser gesagt, dass es ein bisschen in den Finger juckt, dass man sagt, hey, wäre doch jetzt nach so langer Zeit wieder an der Zeit. Und ich habe es nur mal munkeln gehört, dass vielleicht etwas könnte kommen. Ob es denn so ist, das weiss ich nicht, aber es würde ja schon passen zu diesem Meistertitel.
Ich bin gespannt und es ist oftmals so, dass wenn man oft regelmäßig Erfolg hat, dass man sich ein bisschen daran gewöhnt und kann es dann nachvollziehen, wenn man sagt, okay, es kommt kein weiterer Track raus und kann man jetzt natürlich schon vorstellen, wenn man jetzt so lange wieder darauf warten müssen, dass man das einen wieder kürzeln könnte und dass dann vielleicht doch noch etwas rauskommt.
Wir werden es sehen in den nächsten Tagen vielleicht schon, wenn dann am Sonntag alles klar wäre, am Sonntag oben, wenn der FCB und Servette mitspielt. Und sonst werden wir dann in einer Woche können reden, was vielleicht dann in einer Woche könnte klar sein, weil unter der Woche macht der FCB Auswärtsfahrt in Lausanne, wenn es an diesem Wochenende nicht klappt, weil halt einer Servette mitspielen muss, überspitzt gesagt, könnte es dann unter der Woche klar gemacht werden. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Und wir werden natürlich auch für euch dranbleiben. Danke dir, Kevin. Und ja, du bleibst bei deiner Prognose. Sonntag oben, alles klar.
Ich bleibe bei meiner Prognose. Der FC Basel hat eben auch noch die Rechnung offen mit dem FC Lugano. Werden dort auch alles dran setzen, dass sie 3 Punkte können mit nach Basel heimnehmen können und dass dann Servette verliert gegen IBE.
Und apropos Meister 4 oder Meistertitel, da ist natürlich auch der Fabio Celestini an der obligatorischen Vorschau-Medienkonferenz darauf angesprochen worden. Und zwar, wie es ihm denn am besten wurde gefallen, wenn der FCB soll Meister werden.
Wie kommt es? Absolut egal. Wir sind so nahe von erreichen unsere Träume. Wir haben alles in unserer Hand und jetzt wir wollen das machen. Mehr schnell möglich. Das ist absolut klar. Aber für das, wir müssen gewinnen in Lugano.
Und wie bei dieser Aussage jetzt gerade das Wort Meistertitel, das hat er übrigens nie ins Maul genommen. Basilisk! Im zweiten Teil von unserem Podcast kommen wir zum geplanten FCB-Museum. Es ist ein Projekt, das vor ein paar Jahren schon lanciert worden ist. Und es soll ein Museum sein, das mehr als nur ein Ort ist, wo man den FCB erleben kann. An der Generalversammlung vom FCB am nächsten Montag, da soll über den aktuellen Stand informiert werden. Und wir sind glücklich, dass wir jetzt schon im Penalty-Podcast über das Projekt können reden. Und zwar mit einem, der hier in der Projektleitung mit dabei ist, mit dem Nils Widmer. Herzlichen Dank, dass du bei uns bist, Nils. Für die, die jetzt noch nie so viel vom geplanten FCB-Museum gehört haben, wie würdest du eure Idee in 2 bis 3 Sätzen beschreiben?
Ja, herzlichen Dank auch an euch für die Einladung hier im Podcast. Ja, das FCB-Museum, das ist in unseren Worten ein Netzwerk, also ein Netzwerk von all denen, die sich rund um Geschichte und Kultur vom FC Basel engagieren. Es ist aber auch ein Label, also FCB-Museum kann eine Veranstaltung sein im Didi Offensiv zum Beispiel. Es kann eine kleine Ausstellung sein im Hosensack-Museum, wie wir schon gehabt haben. Und aber das FCB-Museum ist auch ein Museum, wie wir uns ein Museum vorstellen oder wird es so eins. Es bekommt nämlich ein Haus, wo ein Museum drinnen wird sein, ganz in der Nähe vom Stadion. Und schliesslich ist das FCB-Museum in unserer Zielvorstellung auch ein Online-Museum, eine Datenbank, wo das Netzwerk auch digital dargestellt wird.
Da ist also ganz viel geplant von euch. Gehen wir mal auf die verschiedenen Punkte ein. Du hast es gerade angesprochen, es soll wirklich auch ein Zuhause geben. Das ist direkt neben dem Joggeli, neben dem Wirtshaus St. Jakob, in der alten Zehntenscheune. Dort ist es denn, die sind jetzt am Umbau dran.
Ja, also vor allem an der Planung. Wir haben zusammen mit der Besitzerin von der Immobilie, der Christoph-Merian-Stiftung, eine Vorstudie gemacht, wo wir geprüft haben, ob es sinnvoll und möglich ist, dort ein Museum reinzubauen, das also so umzubauen. Jetzt sind die ganzen Planungsarbeiten auf der Architekturseite am Gehen oder auch schon sehr weit vorgeschritten. Und gleichzeitig entwickeln wir den Inhalt und was dort vermittelt wird, zusammen mit der Szenografie, also wie es dort innen dann auch aussieht. Und das sind eigentlich so gerade Themen, wo jetzt auch ich persönlich aktuell gerade dran arbeite. Mir also überlege, was für einen Inhalt möchte ich an welcher Stelle in diesem neuen Museum vermitteln.
Und das ist ja schon wichtig, oder? Der FCB erlebbar machen. Ich weiss noch, das alte FCB-Museum, wenn man so kann sagen, da war ein Fanshop integriert, wo hinten noch die Pokal ausgestellt, aber eigentlich so dieser Geschichte nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, treu geworden.
Ja, also durchaus, es ist etwas anderes, was wir anstreben. Also inhaltlich muss man sagen, das ist auch in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Sportmuseum Schweiz entstanden. Dort ist durchaus inhaltlich auch viel und gut geschafft worden, aber natürlich so die Positionierung, sage ich jetzt mal, im hinteren Ecken vom Fanshop gibt einem natürlich ein anderes Gewicht, als wenn man extra ein Museum dafür aufbaut. Und ja, dort ist schon wichtig, dass man auch die vielen verschiedenen Aspekte, die der FCB in unseren Augen auch ausmachen, dass wir die können vermitteln. Also es geht uns dann nicht nur darum, zum Beispiel zu sagen, in dem und dem Jahr sind wir dann das erste Mal Meister geworden, dann haben wir das gewonnen, Seil gewonnen. Natürlich, das ist auch wichtig, es gehört auch zu einem Fußballmuseum. Aber wir wollen vielleicht auch zeigen, was macht zum Beispiel ein FCB mit der Stadt oder was macht eigentlich die Stadt mit dem FCB?
Also der FCB, der die Stadt bewegt, wo man jetzt gerade in dieser Zeit auch wieder merken, wie eine grosse Euphorie um ihn ist. Es ist klar, dass es eine fixe Ausstellung gibt, aber eben mehr noch auch, wo man immer wieder dort rein kann erleben.
Ja, genau, das ist richtig. Also das Haus hat Eingang, ein Erdgeschoss, einen ersten und einen zweiten Stock. Und es wird eigentlich so sein, dass im ersten Stock, ob jetzt das ist, was man klassischerweise kennt, das, was man vielleicht auch Dauer- oder Langzeitausstellung nennt, wo man in verschiedenen Räumen wird können durch die Geschichte vom FCB gehen, in die Geschichte vom FCB eintauchen, wo einzelne Aspekte werden, vorgehabt werden, vertieft werden. Und gleichzeitig werden wir dann aber auch, und das ist dann vor allem im EG verortet, werden wir auch die Möglichkeit von einer Wechselausstellung haben. In unserem Plan heisst das Netzwerkschaufenster, also dass dort wirklich auch das Netzwerk, wo wir uns auf die Fahne schreiben, wo das Museum auch ausmacht, dass das auch seinen Platz im Haus bekommt und dass dort dann können Ausstellungen zu speziellen Themen stattfinden oder aber eben auch mal, wenn eine Sammlerin oder ein Sammler aus dem Netzwerk zusammen mit uns Aspekte aus ihrer Sammlung will präsentieren, dass das dann auch möglich ist.
Also wir kennen ja, dass zum Beispiel jemand ganz viel FCB-Liebli daheim hat. Wäre das so ein Beispiel, wo man dann mit euch zusammen könnte etwas aufgreifen?
Ja, genau. Also natürlich, die Liebli sind wahrscheinlich das, was die meisten Leute sammeln. Da könnte man dann natürlich auch mit all denen zusammen zum Beispiel etwas entwickeln. Aber ja, es ist noch spannend in unserer Arbeit, gerade auch in der Pflege und im Aufbau von diesem Netzwerk begegnen wir auch immer wieder Leute, die daheim eigentlich schon ein Museum eingerichtet haben auf ihre Art. Und also wir sehen da unglaublich viel Potenzial, um so Sachen zu vermitteln an diesem Ort, aber eben auch um zusammen mit diesen Leuten vielleicht auch etwas Neues zu entwickeln. Also nicht einfach nur in Anführungszeichen zeigen, was man hat.
Und was euch auch wichtig ist, also eben Forschung, Sammlungs- und ein Vermittlungsort, also eben gerade auch Vorträge oder wenn jetzt irgendwie ein Schulcluster Thema als FCB hat, dass man das auch kann integrieren.
Ja, unbedingt. Also gerade Schulklassen, Kinder, Familien sind eine Zielgruppe, wo wir jetzt auch bei der Entwicklung sehr stark mitdenken, eben zum über der FCB eben auch ein bisschen tiefere, vielleicht gesellschaftliche Themen können zu vermitteln und dass wir als FCB-Museum auch zu einem Ort können werden, wo in Ergänzung zu Ort, wo es im Netzwerk vielleicht schon gibt, wo ab und zu Vorträge oder Talks stattfinden, auch ein Ort können sein, wo man zu gewissen Themen einmal eine Veranstaltung kann machen. Sei das jetzt mit Schülerinnen und Schülern oder dann vielleicht auch mit einem anders interessierten Publikum.
Und das andere, was ja auch schon bekannt ist, es gibt eine Art FCB-Archiv im Internet, du hast vorhin angesprochen, viele private Sammlungen, da werden wir auch probieren, zentral zusammenzufügen, so zu einem Online-Museum. Ich stelle mir das schon auch noch als Herausforderung vor.
Ja, das ist definitiv eine Herausforderung, gerade auch wenn man das parallel eigentlich zu der Entwicklung eben vom Netzwerk, von dem Bau, Umbau in der Zentenscheune machen. Aber es ist natürlich mit den heutigen Möglichkeiten im digitalen Raum einfach auch sehr spannend, wenn man etwas zusammenführen kann, wo vielleicht örtlich nicht immer am gleichen Ort ist. Also du hast jetzt zum Beispiel das FCB-Archiv angesprochen. Ich meine, die Arbeit, die die Leute geleistet haben, wo man jetzt eigentlich jeden Match aus der Geschichte vom FCB dort kann anschauen, wer hat gespielt, wer hat Goal geschossen, wie viele Zuschauer innen sind dort gewesen. Ich meine, das ist unglaublicher Schatz. Und dass man den in irgendeiner Form kann vernetzen mit anderen Teil, zum Beispiel mit dem Liebling von dem Match, wo wir da können nachschauen können, dass, ja, das ist eine Vision, die wir haben. Und ich glaube, das ist auch zeitgemäss.
Und da ist natürlich etwas, was sehr spannend klingt, was rund um den FCB geht. Du hast es vorhin angesprochen, eben mit den unterschiedlichen Leuten, Institutionen in Kontakt kommen. Spürst du da auch ein bisschen die Freude und das Engagement und die Motivation, dass man da etwas auf die Beine stellen will, was es so wirklich halt noch nicht gibt jetzt hier in der Region?
Ja, also es ist immer wieder spannend, eben entweder stoßen wir auf Personen jetzt zum Beispiel mit irgendeiner speziellen Sammlung oder sie kontaktieren uns oder es ergibt sich an wir den so Netzwerkstammtisch organisieren, wo wir eben die Leute auch zusammenbringen wollen. Und dann ergänzen sich dort zum Teil Ideen. Also als ein Beispiel haben wir jemanden im Netzwerk, der eine Sammlung an Kleber, an Sticker hat. Und hat sich dann nach einem Treffen rund ums FCB-Museum hat sich dann ein Projekt entwickelt, dass nachher im Hosensack-Museum für eine Zeit lang die Kleber ausgestellt gewesen sind. Die haben dann zusammen eigentlich einfach ja über Vermittlung von uns haben die dann zusammen so eine Ausstellung entwickelt. Und ja, das ist natürlich eine Euphorie, die sicher bei so Sammlerinnen und Sammlern, die auch sehr begeistert sind für das, da sind. Und wir können uns aber auch wirklich vorstellen, dass wenn wir hier jetzt grösser und breiter werden, dass das dann eben auch in einem breiteren Teil jetzt von der FCB-Gemeinschaft auf Anklang gestoßen wird.
Da dürfen wir also gespannt sein, wie es denn effektiv aussieht im Museum. Es war davon mal die Rede gewesen, eine Eröffnung im 2026 wird angepeilt. Können wir da den ambitionierten Zeitplan einhalten? Wie sieht es da aus?
Im Moment, der aktuelle Zeitplan, sieht er noch aus, dass wir wahrscheinlich im ersten Quartal vom 27, also fast im 26 die Eröffnung von dem Herz vom Netzwerk gerade beim Jockeli sollte Stand kriegen. Ja.
Eben, das ist die Eröffnung vom FCB Museum, wo man dann wirklich eben gerade die Ausstellung als Beispiel anschauen kann. So ein Projekt kostet auch immer etwas, natürlich. Die rechnen mit gut 3,6 Millionen Franken. Es ist so, dass vor einem Jahr der Basler Swisslos-Fonds 400.000 Franken dafür bewilligt hat. Die vom Projekt im haben trotzdem von einem positiven Signal geredet, dass eben das Vorhaben unterstützt wird. Wie sind wir da mit der Finanzierung unterwegs?
Ich glaube, dazu kann man sagen, dass das auf sehr viel Anklang gestoßen ist an den Ort, wo wir uns um Beiträge beworben haben, dass wir eigentlich mittlerweile können sagen, dass wir einen grossen Teil von dieser Finanzierung auch gesichert haben.
Und ich gehe davon aus, an der GV, wo dann Kunden vom FCB werden, dadurch sicherlich auch noch mal etwas dazu können sagen, damit die Finanzierung dann ganz gesichert ist, vielleicht auch noch eben mit Leuten, die sich da können, wenn beteiligen.
Ja, absolut. Eigentlich wie es ist fast schon eine kleine Tradition geworden, das Update zum FCB-Museum an der GV. Und auch die Finanzen sind wie immer dann ein Thema, wo wir darauf eingehen, genau.
Sind wir dann gespannt, was wir dort von euch hören. Nils, lass uns auf dich selber auch noch eingehen. Was treibt dich persönlich an, da bei diesem Projektteam beim FCB-Museum mitzuhelfen und tatkräftig das voranzutreiben?
Ja, ich glaube, es sind sicher zwei Sachen. Das eine ist eine Verbundenheit mit dem FCB, wo jetzt auch schon ein paar Jahre zurückgeht. Eigentlich seit ich ein Bub bin. Und das andere ist meine Ausbildung, mein Beruf als Historiker, meine Begeisterung auch für Geschichte, für Geschichten, speziell auch rund um den Sport, rund um den Fußball. Ich glaube, das kommt da irgendwo zusammen. Plus dann auch die grosse Chance und auch Verantwortung, so etwas von einem sehr kleinen Projekt zu etwas ganz Grossem können aufbauen.
Etwas, was die ganze Stadt dann bewegt oder eine Region bewegt mit dieser Euphorie rund um den FCB. Nimmst du das auch so wahr? Ich meine, im Moment eben redet man ja nur gut vom FCB. Hilft euch das?
Ja, also das hilft sicher. Ich meine, wenn es im FCB gut läuft, dann ist wahrscheinlich alles, was in irgendeiner Form mit dem FCB zu tun hat und der FCB draufsteht, bekommt nochmal so einen neuen Schub. Aber ja, wir haben uns das auch immer wieder gedacht und eigentlich, wo wir so die Idee haben, einfach konkretisieren und dann wirklich das Projekt auch aufgleisen, ist es im FCB eigentlich überhaupt nicht gut gegangen. Also wir kennen ja alle die Geschichten und ja, die Entwicklungen in den letzten paar Jahren. Und von dem her glauben wir, dass eben, also es schadet dem Museumsprojekt sicher nicht, es hilft ihm sehr wahrscheinlich, aber wir glauben eben gerade auch, dass so ein Museum, so ein Ort, so ein Netzwerk eben auch vielleicht gerade auch etwas ist für Zeiten, wo wir vielleicht nicht nur zu lachen haben mit dem FCB.
Und das ist ja durchaus nicht nur gerade in der jüngsten Vergangenheit, sondern auch ein bisschen die älter sind, mögen sich da zurückerinnern, was der FCB erlebt hat in der Nazi B beispielsweise. Was wurde denn von dir selber in das FCB-Museum kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist ja auch, also der professionelle Museumsmensch tut ja natürlich das sammeln, was in seinen Augen aus fachlicher Perspektive in so einem Museum gehört. Und ich weiss nicht, ob es jetzt hier bei mir etwas gibt, wo dort unbedingt rein muss. Aber wenn ich jetzt müsste etwas rein tue, dann wäre es, glaube ich, etwas, was ich leider nicht mehr habe. Aber das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Leute haben und ich auch immer wieder schon gesehen habe. So eine Art ein Album, wo man als Kind feiert und zum Beispiel eine Autogrammkarte reingeklebt, ein Matchbillett reingeklebt. Ich hatte da drinnen auch ein Stück Rasen aus einem Stadion gehabt. Das hat zwar nicht so lange überlebt, aber so irgend so etwas wäre, wenn ich jetzt müsste. Aber eben, ich glaube, die Sammlung vom FCB-Museum ist für andere Geschichten als meine.
Also da dürfen wir wirklich gespannt sein, was da auf die Region zukommt mit dem geplanten FCB-Museum. Wir bleiben natürlich auch hier am Ball, freuen uns dann auch, wenn wir schon mal dürfen einen Einblick nehmen, wenn es konkreter wird. Da haben Sie vorhin gehört, Eröffnung ist im ersten Quartal 2027. Das wird angepeilt. Wenn du etwas jetzt noch willst, mitteilen willst, Nils, was wäre dir wichtig, so eine Message an die Leute, die eben sagen, hey, ein FCB-Museum, das ist etwas, was ich toll finde, wo ich mich vielleicht auch daran beteiligen kann?
Ja, also uns ist unglaublich wichtig, dass wir die Geschichte und was Leute in der Region mit dem FCB verbinden, dass wir das können auffangen. Also kontaktiert uns auch wirklich und wir dürfen uns nicht nur kontaktieren, wenn man jetzt sagt, ich habe etwas, ein Objekt oder so, unbedingt in das Museum muss. Das natürlich auch. Wir sind aber wirklich auch am Austausch interessiert, eben der Netzwerkstammtisch, den ich vorhin angesprochen habe. Natürlich wehren wir uns auch nicht gegen finanzielle Beiträge. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Auch da kann man sich an uns wenden. Aber ja, uns ist wirklich das Wichtigste, dass man sich auch beteiligt und auch weiss, dass man sich beteiligen kann und soll an dem grossen Projekt, eben sei es über eine Kooperation mit uns, wenn man eine Idee hat, kann man auf uns zukommen, wie auch immer. Also wir sind wirklich offen für Ideen und ja, spüren auch viel Tatendrang, vorwärts zu gehen.
Und so sind wir jetzt am Schluss von dieser Folge. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Feedback, das ist natürlich immer erwünscht. Es geht am besten über basilisk.ch oder auch über die sozialen Medien. Und glaub, wir sind alle gespannt, was das Wochenende dort in Basel auf uns zukommt. Ich wünsche euch auf alle Fälle ganz eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast gibt's auf basilisk.ch und auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Emil Frey und dem neuen Suzuki Swift. Kompakt, wendig und mit sportlichem Design. Jetzt für Sie bei der Emil Frey.